Bevor wir zur Predigt kommen, wollen wir uns gemeinsam den Predigttext für heute anschauen. Also nutzt die Zeit, während wir kurz umbauen, um schon mal eure Bibeln aufzuschlagen. In den Galaterbrief, das zweite Kapitel. Und wir lesen dann ab dem Vers 11 bis zum Ende des Kapitels. Und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es: Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn von der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so, wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus: Du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt. Unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerechter. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun, denn ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen.
Herr, wir preisen dich. Wir danken dir für dein Wort, dass du zu uns sprichst durch dein Wort und dass du uns, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest. Herr, wir preisen dich dafür, dass du gut bist und dass du mächtig bist. Und dass du uns liebst, Herr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und auferstanden bist, Herr. Dafür danken wir dir, Herr. Amen. Johannes, du kannst mich vom Monitor komplett hier vorne wegnehmen. Ich weiß nicht, hört ihr auch dieses Brummen und Hallen? Nee? Okay, wunderbar. Petrus hat hier eine, vordergründig betrachtet, erstmal eine Paulus-Begegnung. Unsere Predigtreihe heißt Jesus-Begegnung und heute geht es auch um eine Jesus-Begegnung, aber wenn wir uns diesen Text anhören, den der Stefan eben vorgelesen hat, dann ist es eigentlich eher erstmal eine Paulus-Begegnung, die Petrus hat. Und die hat es ähnlich wie vor 3 Wochen, als wir über die Jesus-Begegnung sprechen, die Paulus damals hatte, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat es auch in sich. Also Petrus hat wohl das Pech, dass er öfter mal so in Fettnäpfchen tritt und dass das auch alles aufgeschrieben wurde und wir das jetzt 2000 Jahre später immer noch haben. Pech für Petrus, aber gut. Die christliche Kirche, die hatte in ihren Kinderschuhen tatsächlich ein paar ganz krasse Spannungen irgendwie durchzumachen. Und eine zentrale Schnittstelle oder ein zentraler Punkt, der für die ersten Christen und für die ersten Kirchen in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod so eine Zerreißprobe war die Frage nach dem Fundament unserer Beziehung mit Gott. Also die Frage, reicht Gottes Gnade alleine aus oder müssen wir Gottes Gnade und unsere Werke in die Waagschale werfen, um gerettet zu werden? Das war so eine ganz starke Frage, die tatsächlich die Gemeinde gedroht hat zu spalten zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Und ganz konkret ging es darum, reicht es, um gerettet zu werden, allein die Gnade Gottes zu empfangen oder müssen sich die Heiden auch beschneiden lassen? So, alle Männer hier im Raum, dürft alle Gott mal ganz kurz danken, dass der Streit zu euren Gunsten ausgegangen ist. Zur Rettung ist die Beschneidung nicht nötig, aber damals war das eine riesengroße Frage. Und es war eine Frage, die wirklich die Gemeinde kurz vor eine Spaltung gestellt hat. In unserem Predigttext erfahren wir, dass Petrus so circa 15 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung eine Zeit lang bei Paulus in Antiochien in Syrien gelebt hat. In Antiochien, das war die erste große Heiden-Christengemeinde und es war so das erste große Hauptquartier der Missionsbewegung in der christlichen Gemeinde nach Jerusalem. Erst war Jerusalem so diese Mega-Church, wo alles dann rausgegangen ist und missioniert wurde und dann auf einmal hat sich das verlagert nach Syrien, nach Antiochien, dort war der Paulus dann und von da aus gingen die ganzen Missionsreisen los und Petrus, 15 Jahre nach Jesu Tod, besucht diese Gemeinde in Antiochien und besucht Paulus dort und lebt dort zusammen mit diesen unbeschnittenen Heidenchristen, isst mit denen zusammen, was für einen religiösen Juden eigentlich nicht gegangen wäre vor Jesus, dass er mit Heiden zusammen ist, weil er dadurch unrein wird. Er weiß, das Evangelium ist, dass Jesus Christus und die Gnade allein uns rettet. Deshalb hat er auch kein Problem damit, dass er mit den Heidenchristen zusammen isst und trinkt, die nicht beschnitten sind. Aber dann passiert eines Tages was ganz normal war. Es kommt eine Gruppe von Christen aus der Mutterkirche in Jerusalem und die machen so Gemeindebesuche in den einzelnen Tochterkirchen. Und Jakobus war damals der Pastor in Jerusalem, der hat ein paar Leute losgeschickt und in Jerusalem, da waren vor allem Judenchristen und da war so die Meinung schon eher, ja gut, also mit der Beschneidung sollte man nicht unbedingt über Bord werfen, da müssen wir nochmal drüber reden. Und diese Juden aus Jerusalem, die kamen und Petrus hat auf einmal einen Kurswechsel vollzogen und hat dann auf einmal, als er gesehen hat, diese Judenchristen von Jakobus aus Jerusalem, die sind jetzt da, hat aufgehört mit den Heidenchristen zu essen, hat sich abgesondert, hat sich separiert von den Heidenchristen und hat damit eigentlich die Betonung, dass die Gnade allein rettet, abgelehnt. Und es hat den Paulus so auf die Palme gebracht, dass er Petrus, müsst ihr euch überlegen, der Petrus, ja, Megachurch-Pastor, bekannter Redner auf vielen Konferenzen, in der ganzen christlichen Welt hoch angesehen, derjenige, über den Jesus gesagt hat, du bist der Fels der Gemeinde. Paulus ist so angekäst von dem, was Petrus da macht, dass er Petrus öffentlich vor der ganzen Gemeinde zur Rede stellt und ihm eine Standpauke verpasst, die ihresgleichen sucht, ungefähr 15 Jahre zuvor. Das ist so die Situation. Und als ich diesen Text gelesen habe, ich habe sehr lange gebraucht, um mir darüber klar zu werden, was geht es eigentlich in dem Text? Was ist eigentlich das Problem? Was würdet ihr sagen? Was ist das Problem in diesem Text? Welches Problem hat Petrus? Integrität? Auf, traut euch. Was ist das Problem von Petrus? Stolz? Meinung von anderen? Heuchelei, genau, Heuchelei steht in dem Text. Heuchelei heißt, man handelt anders, als man weiß, was richtig wäre. Gegen seine Überzeugung. Menschenfurcht. Menschenfurcht ist das zentrale Thema in unserem Text hier. In Galater Kapitel 2, Vers 12, am Anfang unseres Bibel- und Predigtextes, da steht, da zog Petrus sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Also Petrus sondert sich ab, er zieht sich zurück, aber nicht das ist sein Problem, dass er ein Introvertierter ist, sondern das Problem ist, er fürchtet sich vor denen, die da zu Besuch kommen. Und das ist so der Punkt unserer heutigen Message. Menschenfurcht ist ein Problem und Menschenfurcht führt immer zu Rückzug. Menschenfurcht ist unser Problem und Menschenfurcht führt immer zu Rückzug. Und Hand aufs Herz, wir alle, also ich projiziere mal auf euch meine Probleme, wir alle kämpfen mit Menschenfurcht. Jeder von uns kennt Menschenfurcht. Menschenfurcht ist die Angst davor, die anderen könnten schlecht über dich denken oder reden. Menschenfurcht ist die Angst davor, abgelehnt, ausgelacht, ausgegrenzt, gemieden zu werden. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das noch nie so stark war wie heute. Facebook, wenn ich was sende, hoffe ich, dass ich über die 20 Likes komme. Vielleicht kommt noch ein Herz mit dazu. Und wenn ich was poste, was nicht geliked wird oder wo vielleicht dann ein kritischer Kommentar unten dran kommt, fühle ich mich sofort abgelehnt. Und ich glaube, es geht ziemlich vielen so. Deshalb checken wir Facebook auf dem Klo, im Bett, auf der Arbeit, beim Autofahren. Wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Es ist uns extrem wichtig, was andere von uns denken, was andere fühlen über uns und wie andere zu uns stehen. Also wir alle kämpfen mit Menschenfurcht. Wahrscheinlich betrifft es dich genauso wie mich. Du weißt, dass Gottes Gnade allein dich gerettet hat. Du weißt, Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, damit du ewiges Leben empfangen kannst und Zugang zu Gott, dem Vater, haben kannst. Das weißt du. Und du weißt auch, dass es eine Neuigkeit, eine Botschaft ist, die deine Familienangehörigen, deine Freunde, deine Bekannten, deine Kommilitonen hören müssen, damit sie auch ein Leben mit Gott, ein sinnvolles Leben, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive, ein Leben mit Hoffnung leben können. Wir wissen das. Und trotzdem fällt es uns irgendwie schwer, wir haben Menschenfurcht, es fällt uns schwer, Jesus zu bekennen. Diese absolut geniale Botschaft von Jesus Christus, der zu uns gekommen ist, um uns zu retten. Diese Botschaft zu verkünden. Wenn es zu Situationen, Gesprächen kommt, in denen du Jesus bezeugen könntest, dann kommt diese Angst und du ziehst dich zurück aus dieser Situation. Kennst du das? Du merkst, hey, ich habe hier ein Gespräch und es läuft gerade auf den Punkt zu, wo ich sagen könnte, hey, ich glaube, Jesus, du brauchst Jesus. Ich glaube, Jesus ist die Antwort auf dein Problem. Du läufst aus diesem Punkt zu, du bekommst Angst, ziehst dich zurück. Und vielleicht klingt es dann ungefähr so in der Situation, aus so einem Satz wie, weißt du was, du hast mir jetzt von deinem Problem erzählt, ich glaube, du brauchst Jesus in deinem Leben. Das würde alles anders machen. Ich glaube, Jesus ist das Problem, die Problemlösung für dein Problem. Soll ich kurz mit dir beten? Ich glaube, das Gebet wirklich was bringt. Das wäre so der Satz, den du sagen könntest. Und aus deiner Angst heraus wird ein Satz draus wie, ist ja echt blöd, gell? Hast du noch ein Glas Kaffee? Und dann ist der Moment vorbei und du beißt dir danach in den Hintern und denkst dir, oh Mann. Es ist immer dasselbe Prinzip. Menschenfurcht führt zu Rückzug. Und wenn wir ehrlich sind, keiner von uns genießt Menschenfurcht. Menschenfurcht ist nichts, wo wir sagen, ah ja, ey, voll cool, ich habe Menschenfurcht, sondern wir alle sagen uns eigentlich, hey, es nervt mich, dass ich Angst davor habe, schlecht dazustehen vor den Leuten. Es nervt mich, dass ich mich nicht traue, zu Jesus zu stehen. Er ist mein Ein und Alles, er hat mir alles gegeben. Ohne ihn wäre ich verloren. Es nervt mich, dass ich nicht zu ihm stehen kann. Menschenfurcht ist wie so ein Gestrüpp, das uns immer wieder zum Stolpern bringt, wenn wir laufen. Ja, fragt mich, ich bin durch ein Gestrüpp gesprungen. Und wäre es für uns als Christen nicht genial, wenn wir ohne Menschenfurcht mutig zu Jesus stehen könnten? Wenn wir als Christen ohne Menschenfurcht in Situationen voller Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes Jesus bekennen könnten, uns würden übernatürliche Dinge passieren. Menschen würden uns vielleicht ablehnen. Andere Menschen würden ins Grübeln kommen, würden sagen, hey, erzähl mir mehr. Dann könntest du sagen, hey, komm mit in den Gottesdienst. Der erste Schritt zu meiner Bekehrung, ich meine, Gott hat von Anfang an mein ganzes Leben so geplant. Aber der erste Schritt, der mir bewusst war, auf dem Weg zu meiner Entscheidung mit Jesus, war eine Frau, die ich nicht kannte, die mich nicht kannte. Ich war gezwungenermaßen im Gottesdienst, ich war 12 Jahre alt, durfte nicht allein zu Hause bleiben. Und diese Frau kam zu mir und hat gesagt, Gott ruft dich. Hörst du es nicht? Nur ich habe es nicht gehört. Und ich dachte mir, die ist total verrückt. Aber es hat mich nicht losgelassen. Weil eine Frau sich getraut hat, mir einen eigenartigen Satz ins Ohr zu drücken, habe ich meinen ersten Schritt zu Gott hingemacht. Wie genial wäre das, wenn wir ohne Menschenfurcht uns sowas trauen würden? Ich habe letzt mit einer guten Bekannten gesprochen, die gesagt hat, hey, ich habe einen Eindruck von Gott, ich soll für eine Person beten in HDH. Dann habe ich gesagt, ja, warum machst du es nicht? Ja, ich traue mich nicht. Sie hat sich jetzt getraut. Das Interessante ist, ich habe jetzt im Nachhinein rausgefunden, dass sie den Eindruck seit 2 Jahren hat. Wie genial, dass sie es gemacht hat, aber wie genial wäre es, wenn wir uns einfach trauen würden, hingehen und in das Leben dieser Person sprechen und es wird sich was tun. Und Gott nimmt unsere Worte und es verändert was im Leben dieser Person. Wie genial wäre ein Leben ohne Menschenfurcht? Das ist so meine Frage. Wie genial wäre das, mit Jesus ohne ständig über dieses Gestrüpp zu stolpern zu gehen? Die Frage ist, wie können wir Menschenfurcht überwinden und mutig zu Jesus stehen? Ich weiß nicht, vielleicht hast du dir diese Frage noch nicht so oft gestellt, aber ich weiß, es ist eine Frage, die du dir stellen solltest heute Morgen. Wie kann ich ohne Menschenfurcht mutig zu Jesus stehen? Und die Antwort steckt ziemlich am Ende des Paulus, dieser Paulus-Standpauke in Galater 2, 11 bis 21. Es steht in Vers 19 am Ende und dann Vers 20 vor allem. Hier steckt eine Jesus-Begegnung für uns drin. Okay, Petrus hatte eine Paulus-Begegnung, aber in dieser Paulus-Begegnung steckt eine Jesus-Begegnung für dich heute Morgen. Und ich möchte dich ermutigen, das einfach heute Morgen aufzunehmen und Jesus einzuladen. Hey, begegne mir heute Morgen und sprich zu mir. Ich möchte diese verdammte Menschenfurcht loswerden. Sprich zu mir, begegne mir heute Morgen. Also Paulus sagt zu Petrus in aller Öffentlichkeit, in Vers 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus sagt zu Petrus, hey, du hast ein Problem mit Menschenfurcht und hier ist ein Riesending steht ein Riesending auf dem Spiel, hier steht was auf dem Spiel, nämlich die Botschaft von der Gnade Jesu allein. Und das, was du hier machst als mega angesehener Leiter, die Gnade auf zweiten Rang zu stellen und aus Angst vor den Judenchristen einfach wieder zurückzutreten und die Reinheitsgebote zu betonen, ist nicht nur Panne, das ist echt gefährlich für die Gemeinde und für die Entwicklung der Gemeinde. Es geht nicht um eine Beschneidung, es geht darum, dass ich und du, wir sind mit Christus gestorben. Nicht mehr lebe ich, nicht mehr lebst du, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich hier auf Erden noch mein irdisches Leben lebe, lebe ich im Glauben an Jesus Christus, der für mich gestorben ist, aus Liebe ans Kreuz gegangen ist. Das Fundament für eine jesusmäßige, mutige, gnadenzentrierte, menschenfurchtfreie Lebensweise mit Gott ist folgende Erkenntnis. Als Christ bist du tot und Jesus lebt. Wenn du Menschenfurcht loswerden möchtest, dann musst du verstehen, dass du gekreuzigt wurdest am Kreuz mit Jesus und nicht länger du lebst, sondern Christus lebt in dir. Vielleicht kommst du noch ganz gut mit dem Wort, mit diesem Bild zurecht. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Okay, das heißt so viel wie, dass meine Sünde vergeben wurde. Aber mit dem Satz, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mit dem hast du vielleicht ein Problem. Und ich glaube, das ist ein Knackpunkt, wie wir Menschenfurcht loswerden können. Ich glaube, dass Gott uns heute Morgen aufrütteln möchte, dass er an unserem Fundament wackeln möchte. Ich glaube, dass es unbequem ist. Ich glaube, dass Gott uns herausfordern möchte, uns zu reflektieren, mal einen Schritt zurückzutreten, uns selbst anzugucken, unser Leben anzugucken und uns die Frage zu stellen, wie groß ist eigentlich mein Problem mit Menschenfurcht? Ich glaube, dass er dich heute Morgen herausfordern möchte. Nicht, weil er dir ein schlechtes Gefühl geben möchte. Vielleicht gibt es ein schlechtes Gefühl, aber er möchte dir nicht erstrangig ein schlechtes Gefühl geben, sondern er möchte dich so durcheinander rütteln, dass du einen nächsten Schritt, einen neuen Schritt gehen kannst, raus aus dieser Menschenfurcht, rein in eine mutige Lebensweise, Jesus-zentrierte Lebensweise, gnadenzentrierte Lebensweise mit ihm. Lass dich herausfordern heute Morgen. Ich möchte euch heute Morgen 3 Menschenfurcht-Killer vorstellen, die wir in Epheser 2, 19 und 20 finden. 3 Menschenfurcht-Killer für euch. Und der erste ist, Gott hat sich für dich entschieden. Die Bilder, die erklären sich dann von selbst. Okay? Gott hat sich für dich entschieden. Am Ende von Vers 19 sagt Paulus etwas, das eigenartig klingt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Er sagt nicht, Jesus ist für mich gestorben und ich habe mich dann für ihn entschieden, sondern er sagt, ich wurde gekreuzigt mit Jesus. Okay, was ist der Unterschied? Er hätte sagen können, er starb für mich, ich habe mich für ihn entschieden, aber stattdessen sagt er, ich bin gekreuzigt worden mit Jesus. Ich glaube, das Wichtige ist zu erkennen in dieser Standpauke, dass Paulus unterstreicht, die Rettung, das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist eine ganz persönliche Sache. Es hat ganz persönlich was mit mir, Paulus, zu tun. Es hat ganz persönlich was mit dir, Sandra und Silke und Stefan und Mama und wer auch immer du bist, zu tun. Für Paulus ist klar, Jesus hat am Kreuz nicht einfach eine Tür aufgetreten, ist dann gegangen und wartet dann bange drauf, wer alles durch diese Tür geht, wer sich für ihn entscheidet. Nein, Jesus hat schon damals deinen Namen mit ans Kreuz genommen. Jesus' Sühnetod am Kreuz war nicht eine unpersönliche Rettungstat für jeden, der sich eventuell dafür entscheidet. Jesus hat dich mit ans Kreuz genommen, hat deine Schuld, deine Scham und deine Sünde ans Kreuz genagelt. Das ist nicht nur eine wichtige Botschaft für Nichtchristen, das ist eine wichtige Botschaft für uns. Erinnert euch, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat an christliche Gemeinden. Er hat gesagt, hey Leute, Jesus ist für dich persönlich gestorben. Gott hat sich für dich entschieden. Am Kreuz hat Jesus nicht Rettung möglich gemacht. Am Kreuz hat Jesus dich und mich ganz persönlich und praktisch gerettet. Und das ist ein krasser Unterschied. Jesus' stellvertretender Opfertod am Kreuz ist keine unpersönliche Rettungstat. Und das bestimmt deine Identität in Christus. Nicht, dass du schlau genug warst und klug genug warst, das Evangelium zu verstehen und dich dann richtig zu entscheiden. Ja, wir glauben, dass wir uns für Jesus entschieden haben. Das stimmt. Aber das ist nicht deine Identität in Christus. Schlau genug, um die richtige Entscheidung zu treffen. Deine Identität in Jesus ist, als Christ bist du ein auserwähltes Königskind Gottes. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist nicht irgendwie zufällig durch diese offene Tür gestolpert. Nein, Gott hat dich auserwählt. Er hat dich gerufen und er hat dich durch diese Tür geführt. Du bist ein erwähltes, geliebtes Kind Gottes. Er hat sich für dich entschieden, bevor du dich für ihn entschieden hattest. Wenn du das raffst, dann ist es ein Schlüssel, Menschenfurcht loszuwerden. Gott hat sich für mich entschieden. Am Kreuz hat Jesus an dich gedacht. Und nicht an eine anonyme Masse von Menschen. Er hat an dich gedacht. Es ist interessant, Paulus beginnt den Galaterbrief im ersten Kapitel, Vers 15, mit folgendem Statement. Gott hat beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hat mich schon für sich auserwählt, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Das war Paulus' Grundlage seines Glaubens. Deshalb hat er so felsenfest stehen können in all den Anfechtungen, in denen er stand. Ich weiß, dass Gott sich für mich entschieden hat, vor Anbeginn der Zeit. Ich weiß, dass er mich zum Dienst an seinem Wort berufen hat, bevor ich in meiner Mutter Leib geformt wurde. Was für eine krasse Überzeugung. Oder in einem anderen Brief, Epheser 1, die Verse 4 und 5, eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Denn in Christus hat er uns, wie wir als Christen hier sitzen, schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Von allem Anfang an hat er uns dazu vorherbestimmt, durch Jesus Christus seinen Sohn, seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Wenn du mit Menschenfurcht kämpfst, dann lass diesen Menschenfurchtkiller in dein Herz. Gott hat sich entschieden für dich vor Anbeginn der Zeit. Er hat sich schon entschieden, bevor du da warst. Er hat sich schon entschieden, bevor irgendetwas überhaupt geschaffen war. Wenn du das raffst, musst du keine Angst mehr vom Menschen haben und kannst mutig zu Jesus stehen. Wenn du das raffst, dann weißt du, dass du in jeder Situation, über jeder Ablehnung, über jeder peinlichen Pause, über jedem Auslachen stehst. Kommen wir zu dem Bild, das ihr hier hinter mir seht. Es gibt Fotos von meiner Frau Jessie, wie sie als dreijähriges Mädchen mit Nico, Das war die riesengroße deutsche Dogge ihres Onkels, spazieren gegangen ist. Sie hatte so eine Schnur, so eine Wäscheleine genommen, ihm um den Hals gebunden und ist dann durch den Ort gelaufen. Mit Nico. Also Jessie so, Nico so. Ja? Und ich habe jetzt leider kein Foto da gehabt, deswegen habe ich einfach bloß ein Bild von der deutschen Dogge für euch mit dabei. Aber ich stelle mir vor, wenn dieses dreijährige Mädchen durch Westhausen gelaufen ist, mit dieser riesengroßen Dogge. Es gab zwei Doggen, eine war bissig und eine war nicht bissig, es war Nico. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wenn Jessie durchs Dorf gelaufen ist, dass die Leute respektvoll die Straßenseite gewechselt haben. Und nicht etwa, weil Jessie so beeindruckend brachial krass aussah. Es war ein kleines, dreijähriges Mädchen mit eigenartigen 80er-Jahre-Klamotten. Aber die Leute hatten krass Respekt vor dieser riesengroßen Dogge und haben die Straßenseite gewechselt. Und ich glaube, also ich finde es ein gutes Bild dafür, wie wir durchs Leben gehen. Ja, wir sind so, ja, Witzfiguren. Ja, nicht beeindruckend, nicht besonders klug, groß, muskulär oder sonst irgendwas. Aber wir laufen mit Gott durch die Siedlung. Und wenn wir wissen, dass nicht wir das Ei legen müssen, das Rad neu erfinden müssen, das mit dem Ei macht keinen Sinn, sondern dass Gott derjenige ist, der die Verantwortung hat, dass Gott derjenige ist, der sich entschieden hat für uns, können wir ganz anders durchs Leben gehen. Ich lade dich ein, diesen Menschenfurchtkiller in dein Bewusstsein reinzulassen. Römer 8, Vers 31. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Die Dogge läuft mit uns. Wer soll uns angreifen? Übrigens, in der Kontext von Römer 8, 31 ist genau das. Gott hat uns erwählt. Gott hat sich für uns entschieden. Keiner kann uns mehr verurteilen. Keiner kann uns mehr aus den Händen Gottes reißen. Also, wenn Gott für uns ist, wenn Gott sich für uns entschieden hat, wer kann uns da noch was anhaben? Zweiter Menschenfurchtkiller. Jesu Performance trumpft deine Performance. Fast hätte ich schon wieder Donald Trump erwähnt, aber trumpft ist okay. Jesu Performance trumpft deine Performance. Das ist der Menschenfurchtkiller Nummer 2. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Paulus schaut auf das Kreuz und erkennt, nicht was ich tue, sondern was Jesus getan hat, zählt. Es gilt für dich auch. Nicht was du tust oder getan hast, sondern was Jesus getan hat und immer noch in deinem Leben tut und in Zukunft tun wird, das ist, was zählt. Wenn Paulus an seine Vergangenheit gedacht hat, dann gab es viele Dinge, für die er sich schämen musste, auf die er nicht stolz war. Versucht euch das mal vor Augen zu führen. Wir denken so, ey, in Zeiten des Terrors, in Zeiten der IS-Garden, ist alles so krass schlimm gerade. Hey, vor 2000 Jahren hat einer unserer größten Heroes genau das Gleiche gemacht. Der war wie so ein Terrormilizoffizier, der die christliche Gemeinde in und um Jerusalem herum verfolgt hat. Der hat Leute, die an Jesus glauben, gefangen, hat sie den Henkern übergeben, hat dabei zugeguckt und hat gegrinst. Klingt ganz krass nach so einem IS-Typen, oder? Das war Paulus. Und wie die IS-Kämpfer, hat auch er gedacht, er macht es im Auftrag Gottes. Wenn Paulus an seine Vergangenheit gedacht hat, gab es sehr viel Schmerz in seiner Erinnerung. Er war ein Feind Jesu, bis Jesus entschieden hat, diesen Typen werde ich begegnen, auf der Straße nach Damaskus. Und er hat sein ganzes Leben umgedreht. Und jetzt spulen wir vor, 15 Jahre weiter, und da stehen Petrus und Paulus, beide nicht gerade die mega geeigneten Typen, dass man sagt, okay, der Lebenslauf von den zwei Typen war quasi so vorprogrammiert dafür, Glaubensheld für die nächsten 2000 Jahre zu werden. Und da steht Paulus vor Petrus, gibt dem Petrus eine Standpauke und sagt, hey, schau uns beide mal an. Du hast Jesus Christus verleugnet. Dreimal. Du hast Jesus so auf die Palme gebracht, dass er dich Satan genannt hat, Petrus. Und ich habe die Gemeinde verfolgt. Leute sind wegen mir gestorben. Wenn wir uns auf unsere Performance verlassen würden, auf unsere Werke, dann wären wir aufgeschmissen. Nein, Petrus, Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir. Das, was vergangen war, von euch aus gesehen in der Richtung, was vergangen war, ist mit Jesus am Kreuz. Nicht mehr der alte Petrus, nicht mehr der alte Paulus, nicht mehr die alte Astrid, nicht mehr der alte Johannes. Leben. Sie hängen am Kreuz. Die ganzen vergeblichen Werke, die ganzen Sünden, die ganze Scham, die ganze Schuld hängt mit Christus am Kreuz. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Vielleicht geht es dir ähnlich wie Petrus und Paulus, dass dir deine Mängel sehr schmerzlich bewusst sind und vielleicht fühlst du dich wie ein Christ zweiter Klasse. Du kriegst die Dinge, die du dir vornimmst, nicht so richtig auf die Reihe. Du hast nichts Beeindruckendes vorzuweisen. Du schämst dich für deine Sünden in der Vergangenheit oder für die Sünde heute Morgen oder für die Sünde gestern Abend. Und du traust dich nicht, irgendwie zu Gott zu treten. Oder vielleicht schämst du dich schon seit langer, langer Zeit für eine Sache, die dir angetan wurde in deinem Leben, in deiner Vergangenheit. Oder vielleicht schämst du dich für eine Sache, die du jemand anderem angetan hast. Und du schaust dein Leben und deine Leistungen und deine Menschenfurcht und all den Mist in deinem Leben und du verlierst jeglichen Glauben daran, dass Jesus mit dir etwas anfangen kann. Dann möchte ich dir heute Morgen zusagen, Jesu Performance trumpft deine Performance. Was Jesus am Kreuz getan hat, trumpft, was du getan hast, was dir angetan wurde, was du tun wirst. Jesus trumpft es alles. Deine Vergangenheit mag dich vielleicht erklären, aber deine Vergangenheit muss dich nicht definieren. Wenn du Jesus begegnest, schenkt er dir einen neuen Anfang. Und ich weiß nicht, ob der Gedanke dir hilft. Ich lese oft und höre oft, Gott ist der Gott der zweiten Chancen. Ja, Chance vergeigt, okay, Gott gibt mir eine zweite Chance. Das ist nicht das Evangelium. Gott gibt mir nicht eine zweite Chance, dass ich es diesmal richtig gut mache. Gott weiß, dass ich es nicht gut machen kann von mir heraus. Gott ist nicht der Gott der zweiten Chance, Gott ist der Gott der Gnade. Und er gibt dir immer wieder einen neuen Anfang. Nicht basierend auf deinem neuen Versuch, deiner neuen Leistung, sondern basierend auf seiner Gnade allein. Vertraue ihm, nicht deiner Leistungsfähigkeit. Das ist wie beim Kartenspielen. Hier sind wir beim zweiten Punkt, beim zweiten Bild. Jesus hat immer die besseren Karten auf seiner Hand. Egal wie schlecht deine Karten sind, stell dir vor beim Pokerspiel, du sagst, oh ja, Mist, ich habe voll die schlechten Karten. Und Jesus steht nebendran und sagt, hey, du hast vielleicht vergessen, aber wir spielen zusammen, ich habe 4 Asse. Egal welche schlechte Karte du auf deiner Hand hast, Jesu Karte ist immer stärker. Such nicht nach mehr Selbstvertrauen, such nach mehr Gottvertrauen. Du brauchst nicht mehr Selbstvertrauen, du brauchst mehr Gottvertrauen. Jesu Gnade, Jesu Liebe, Jesu Kraft sind immer größer als der Mist, die Sünde und die Scham, die du in deinem Leben hast. Ganz gleich, wie groß deine Sündenlast heute Morgen ist, Gottes Gnade und Kraft, dich zu retten, sind größer. Also, Jesu Performance trumpft immer deine Performance. Was bedeutet das für deine Menschenfurcht? Es bist nicht du und deine Performance, auf die es ankommt. Es sind nicht deine Worte, auf die es ankommt, dass sich dein Arbeitskollege bekehrt. Es ist nicht deine heilige Säuselstimme, auf die es ankommt, damit dein Arbeitskollege sich bekehrt. Es ist Gottes Performance, Gottes Werk in dem anderen. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes und nicht deine super tollen Worte. Das ist, was Paulus gesagt hat. Mein Paulus war sehr eloquent, aber er hat gesagt, hey, ich kam nicht mit super tollen Worten, sondern ich kam mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Es ist Gottes Wirken, das einen Unterschied macht. Die Last der Welt ruht nicht auf deinen Schultern, auch wenn es für dich überraschend sein mag. Sie ruht nicht auf deinen Schultern, sie ruht auf Gottes Schultern und ist da super gut aufgehoben. Also du kannst Jesus mutig und voller Vertrauen nachfolgen, weil du weißt, dass er alles in seiner Hand hält. Paulus sagt, solange ich noch dieses irdische Leben lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Also setz alles auf Jesus, so kannst du auch Menschenfurcht töten in deinem Leben und kannst mutig mit ihm gehen und zu ihm stehen. Okay, dritter Menschenfurchtkiller. Jesus wohnt in dir. Ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Ich finde diesen Teil besonders schwer irgendwie zu verstehen. Was heißt es, Jesus lebt in mir? Also wir erleben es relativ selten, dass irgendjemand anderes in einem lebt, vielleicht höchstens eine schwangere Frau, die erlebt es so 10 Monate lang, dass jemand anderes in einem lebt. Ja? Aber was bedeutet es, wenn Paulus jetzt hier sagt, hey, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir? Was heißt das? Ich glaube, wir können uns darauf einigen, du bist es, der atmet, du bist es, der aufs Klo geht, du bist es, der die Netflix-Serie guckt. Ja? Also du lebst, du bist kein Zombie. Ja? Wir gehen davon aus, dass wir alle lebende Organismen sind, die tatsächlich leben. Also das kann es irgendwie nicht sein, was Paulus meint. Aber trotzdem stimmt es doch irgendwie. Wir müssen sterben, damit Jesus in uns leben kann. Ich glaube, dass Paulus hier von unserem geistlichen Leben spricht. Wer von euch ist alt genug, um noch diese 80er Jahre Duracell-Häschen-Werbung zu kennen? Kennt ihr noch jemand? Ah, wunderbar, ein paar. Also es gibt diese Werbung, diesen Werbespot mit 2 Hasen, die trommeln, also so Spielzeughasen. Und das eine Häschen hat so Duracell-Batterien drin im Rücken und das andere Häschen hat irgend so eine Pennymarkt-Batterie im Rücken. Keine Ahnung. Und dann trommeln die und das eine Häschen mit dem No-Name-Teil im Rücken, das hört irgendwann auf und das Duracell-Häschen, das trommelt und trommelt und trommelt und trommelt und trommelt. Ich glaube, wenn du Jesus begegnest, dann bleibst du der alte Hase, äußerlich. Ja? Hey, deine Bänder sind nicht auf einmal Holy Spirit Himmelbänder, ja? Sondern die reißen, wenn du deinen Fuß dumm umknickst. Ja? Deine Verdauung, ja, die ist vielleicht immer noch schlecht und wird immer schlechter. Der alte Hase, der ist immer noch da. Wir leben so weiter. Ja? Und Paulus sagt, hey, bis wir irgendwann mal sterben, wir werden irgendwann diesen alten Hasen abgeben. Und er wird eine alte Hütte sein. Der wird schon kurz vorm Zusammenbrechen sein. Du wirst irgendwann alt und gebrechlich sterben, wahrscheinlich. Ich hoffe es für dich, dass du nicht total fit beim Joggen vom LKW überrollt wirst. Aber wir sind alle alte Hasen, wir bleiben diese alte Hasen und irgendwann ist vielleicht das Scharnier kaputt und ist da vielleicht das Fell schon ein bisschen zerrupft, aber die Batterie, unser Innenleben, wird durch Jesus Christus, durch diese Begegnung mit Jesus ausgetauscht. Und die geht weiter bis in Ewigkeit. Wenn der alte Hase irgendwann Schrott ist, dann bekommst du einen neuen Körper. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht alles sagen, aber es begeistert mich. Wenn wir Jesus begegnen, dann tut sich innerlich Enormes. Deine alte Batterie, deine Selbstgerechtigkeit, deine Selbstrettungsversuche, dein Selbstvertrauen. Die ganze Welt sagt dir, wir brauchen mehr Selbstvertrauen. Das ist Quatsch, wir brauchen nicht mehr Selbstvertrauen. Wir sind Egoisten vor dem Herrn. Dein alter Egoismus wurden ersetzt mit einer neuen Batterie. Jesu Gerechtigkeit, Jesu Leben, Jesu Gerechtigkeit vor Gott. Und auf einmal wird nicht mehr diese alte Batterie und unser altes Leben vor Gott geltend gemacht, sondern auf einmal wird uns Jesu Gerechtigkeit angerechnet und wir sind gerecht vor Gott. Als Jesus-Nachfolger hast du ein neues Herz bekommen, hast du Kraft von oben bekommen, haben wir vorhin schon im Lobpreis gehört, Kraft von oben, downgeloadet. Und auf einmal lebt der Heilige Geist in dir. Du hast eine Kraft, die du vorher nicht hattest. Als Jesus-Nachfolger bist du nicht mehr derjenige, der souveräner Herr über dein Leben ist, sondern Jesus Christus ist souveräner Herr über dein Leben. Jesus wohnt in dir. Nicht mehr du lebst, sondern Jesus lebt in dir. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. In dir lebt Jesus mit seiner toten Auferstehungskraft. Jesus lebt in dir. Wenn du manchmal vielleicht in den Spiegel guckst und denkst, ja, oh, ich bin so ein Würstchen. Egal! Jesus mit seiner Kraft lebt in dir. Wenn du über 30 bist und Falten für dich ein Thema werden, ich muss sagen, ich bin so ziemlich der einzige Mensch, den ich kenne in meinem Umfeld, der seine Falten geil findet. Ich mag meine Falten. Aber die meisten Leute sagen, oh krass, oh, ich brauche eine Creme. Wenn du vor dem Spiegel stehst und sagst, oh Mann ey, fängt alles irgendwie an zu hängen und ist nicht mehr so toll wie vor 20 Jahren, dann möchte ich dir zusprechen, Jesus wohnt in dir mit der Auferstehungskraft, die vor 2000 Jahren die Weltgeschichte verändert hat. Römer 8, Verse 11 und 12. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und dann geht es weiter und ich finde es total spannend für unsere Menschenfurcht. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in seiner Kraft in euch. Und dann geht es weiter. Ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen, und ich füge hinzu, und Ängsten eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Weil Jesus Christus in dir wohnt, bist du nicht mehr gezwungen, Angst vor der Meinung anderer Menschen zu haben. Weil Jesus Christus in seiner Kraft in dir lebt, kannst du ohne Menschenfurcht leben. Und ähnliches schreibt Paulus in Epheser 1, 19 und 20. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, in dir und in mir, den Glaubenden, wirkt. Eine unermesslich große Kraft. Ist auf dem Kraftbarometer so, das ist deine Kraft. Und unermesslich große Kraft ist quasi so ein Barometer, der unendlich weit nach oben geht. Es ist extrem viel mehr als deine Kraft. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Diese Wahrheit ist ein Menschenfurchtkiller. Zu wissen, Jesus wohnt in dir mit der gleichen Kraft. Nee, mit derselben Kraft. Ich bin der Deutschlehrer. Mit derselben Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist die Kraft, die in dir in Christus lebt. Deshalb musst du nicht Angst haben, dass irgendjemand irgendwas über dich denkt. Wenn du wirklich raffst, dass Jesus mit seiner totenauferweckenden Kraft in dir lebt und wirkt, kannst du menschenfurchtlos werden und mutig zu Jesus stehen. Ich möchte mich mit euch zusammen heute Morgen ermutigen und herausfordern, Menschenfurcht in unserem Leben zu bekämpfen und mutig zu Jesus stehen. Jesus Christus ist der ultimative Menschenfurchtkiller. Vertraue auf Jesus Christus und vertraue ihm heute deine Menschenfurcht an und entscheide dich, das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, mutig mit Jesus zu gehen. Ich kenne diesen Gedanken, den es mindestens 65% von uns denken. Ja, okay, es gibt die Evangelistentypen, es gibt die Extrovertierten und es gibt mich. Bei mir ist es nicht Menschenfurcht, bei mir ist es eine Frage der Begabung. Und ich möchte dich ermutigen mit folgendem Satz. Das ist eine Lüge des Teufels, die versucht, dich von deiner Berufung, von dem, was Gott für dich vorhat, fernzuhalten. Lass diese Lüge in deinem Leben nicht zu. Du bist nicht einer der wenigen, die dazu berufen ist, mit Menschenfurcht zu leben. Ich habe zum Abschluss einige Impulsfragen für dich, die dir vielleicht dazu helfen können. Ich gebe die euch mitten in die Woche, aber ich bitte euch, dass ihr die jetzt schon reflektiert. Könnt ihr von mir aus abfotografieren. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Vielleicht könnt ihr natürlich auch fotografieren, ist okay. Lobpreisteam, vielleicht könnt ihr erstmal instrumental spielen, weil es wäre ziemlich cool, wenn wir noch Zeit hätten, ohne jetzt loszusingen und so weiter, erstmal zu reflektieren und zu Jesus zu fragen, hey, okay, Jesus, was möchtest du mir heute sagen? Ich lese euch diese Fragen vor. Sie betreffen drei Bereiche. Deine Identität in Christus, deine Werke und Jesu Werke und am Ende Jesus in dir. Erste Frage. Glaubst du wirklich, dass Gott für dich ist, dich auserwählt hat und nichts und niemand dir schaden kann? Glaubst du das wirklich? Oder kämpfst du noch mit dieser Lehre aus der Bibel? Stell dir die Frage heute Morgen. In welchen Bereichen deines Lebens vertraust du auf deine Performance statt auf Jesu Performance? Oh, ich habe es halt geschafft. Bibel lesen, Gebet, ich habe noch gefastet. Yes, heute bin ich ein guter Christ. In welchen Bereichen lässt du dich von deinem Versagen und deiner Sünde ausbremsen? Frag Jesus. Frag dich erstmal selbst und frag noch Jesus mit dazu. In welchen Bereichen solltest du mutiger werden? Nicht eventuell, sondern hey, wo muss ich mutiger werden? Was ist deine Lieblingsausrede, warum Menschenfurcht für dich ganz okay ist? Was ist deine Ausrede? Wenn du sie gefunden hast, schmeiß über Bord, tu Buße. Es ist eine Sünde vor Gott, ihm zu erklären, warum es okay ist, einfach nur auf der Couch zu sitzen und Angst zu haben. Und wie möchte Gott mich herausfordern? Und ich möchte dich bitten, setz dir konkrete Ziele, sprecht in den Hausgruppen darüber, sprecht in euren Minigruppen darüber. Für die Leute, die jetzt MP3 gerade hören, ich werde diese Folie auf Facebook posten. Wenn du nicht Facebook hast, dann lass dir das per E-Mail schicken von jemandem, der Facebook hat. Geht durch diese Fragen diese Woche durch, sprecht in der Hausgruppe darüber, sprecht in der Minigruppe darüber, tut Buße, kehrt um und fangt an, Geschichte zu schreiben mit Gott. Gott, wir danken dir für dein Wort. Jesus, wir danken dir, dass wir dir begegnen dürfen. Und dass wir in diesen Begegnungen mit dir neues Leben empfangen können, neue Kraft empfangen können, dass du unsere Menschenfurcht eliminierst, Herr, dass du unsere Menschenfurcht aufdeckst und zerstörst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst heute Morgen, neuen Glauben schenkst, Herr, dass du uns überführst